Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Und ich möchte heute mal ergänzen, der Podcast, der Frage nachgeht, wie bringe ich die weibliche Perspektive in Themen wie Führung, Macht und in Jobs, die wir bisher nur oder oft in männlicher Besetzung kennen. Und dafür habe ich heute einfach nur den perfekten Gast, nämlich Cordula Pflaum. Sie ist seit 35 Jahren Pilotin bei der Lufthansa, Ausbildungskapitänin für den Airbus A330, 350, 380. Sie ist Trainerin, sie ist Keynote-Speakerin und Autorin des Buches Guten Tag, hier spricht ihre Kapitänin. Ihre Herzensthemen, psychologische Sicherheit, mentale Gesundheit und starke Fehlerkultur. Über all das wollen wir sprechen, aber wir wollen vor allen Dingen auch die Fragen beantworten, geht das eigentlich zusammen, Zugewandtheit und Entscheidungskraft? Welcher Führungsstil ist jetzt erfolgreich und wie finde ich als weibliche Führungskraft meinen persönlichen Weg? Herzlich willkommen, Cordula Pflaum.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe auch dein Buch vorliegen, das total toll ist und einen guten Einblick in deine Seele bietet. Ich habe aber auch schon ein paar Podcasts gehört. Und in diesem Podcast, in einem hast du mal gesagt, vielleicht hast du es auch öfter gesagt, ich kann richtig gut fliegen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass Pilotinnen und Piloten immer gut fliegen können. Aber ich habe dann so ein bisschen überlegt, es gibt ja manchmal so Menschen, MusikerInnen, ÄrztInnen, ich finde auch alle Menschen, die so im Handwerk sind, die können das gut, aber die haben noch so einen Spirit. Also noch so irgendwas, so ein bisschen mehr, dass man es fühlt. Was meinst du damit, wenn du sagst, ich kann richtig gut fliegen?
Das hast du schön rausgehört. In der Tat vergleiche ich es gern mit Musikern, dem Klavierspieler. Mhm. Du hörst das an, wenn er das einfach hart erlernt und die Noten abspielt. Oder wenn man einfach spürt, er hat es im Blut oder sie hat es im Blut. Und irgendwie habe ich festgestellt, ich habe es im Blut.
Und hast du das gleich gehabt, dieses Gefühl? Weil das ist ja was total Tolles, wenn man, also ich habe mir überlegt, dass einen das total stärkt, wenn man das weiß.
Nein, natürlich habe ich das nicht gleich gehabt. Das wäre wahrscheinlich schön gewesen, gerade in den Anfängen, wenn man mit seiner Gruppe von Schulkameraden an der Flugschule gemeinsam diese Ausbildung macht. Ich denke, spätestens dann, als ich auch die Auswahl zur Ausbildungskapitänin machen durfte und bestanden habe, habe ich gemerkt, ja, ich kann mich wirklich gut auf andere Dinge noch zusätzlich konzentrieren. Mhm. Weil das Fliegen habe ich im Blut.
Das ist, glaube ich, auch so ein richtig schönes Gefühl. Dein Buch, ich habe es schon erwähnt, trägt den Titel Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin. Und es hat auch noch einen Untertitel von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin. Und diese drei Themen würde ich gerne mal abarbeiten. Fangen wir mal bei den Höhenflügen an. Was hast du für Höhenflüge erlebt oder welche sind das, die dich so tragen?
Ja, ich würde sagen, ich bin tatsächlich Pilotin aus Leidenschaft. Ich sag gerne, ich könnte immer noch auf der Besucherterrasse stehen und zuschauen, wie diese Flugzeuge an den Flughäfen abheben. Es ist einfach ein tolles Gefühl, dieses Flugzeug zu steuern und sicher von A nach B zu bringen. Und diese Höhenflüge haben schon in der Ausbildung angefangen. Es ging eigentlich los, als man seinen ersten oder ich meine Soloflug hatte. Und der Soloflug bedeutet, dass man das erste Mal, wenn man ein PPL macht, also Privatlizenz macht, mit der haben wir auch angefangen, dass man das erste Mal ohne Fluglehrer das Flugzeug in der Platzrunde bewegt. Und dieses Gefühl, keinen mehr neben sich sitzen zu haben, das war so ähnlich wie der Moment, als man dann auf den linken Sitz gerutscht ist, also als ich da Kapitänin wurde. Übrigens Kapitänin, ich weiß nicht, ob du noch drauf zu sprechen kommst, das fällt mir immer wieder schwer. Wahnsinn, wie man doch geprägt ist, das innen daran zu hängen. Ich habe wirklich jahrzehntelang Kapitän gesagt, weil ich dachte, ja, ist halt eine Berufsbezeichnung. Und auch dann als Kapitänin auf der linken Seite, das war auch nochmal besonders, weil es ist wirklich so, und ob du nur sagst, mehr Rock auf die Bühne oder sobald man diese Uniform anzieht, es ist ein Unterschied. Man ist wie auf einer Bühne und dann schauen alle zu einem und sagen, ja, So, die Entscheidung fällst jetzt du und erwarten das auch von dir.
Bei Höhenflüge fällt mir aber auch ein, dass man immer sagt, aber jetzt bloß nicht so einen Höhenflug haben. Und wenn wir ja heute auch über die weibliche Perspektive sprechen, dann glaube ich, haben Frauen vielleicht auch nochmal eher das Gefühl, jetzt aber nicht abheben. Abheben ist übrigens auch eine schöne Metapher. Jetzt aber nicht abheben. Wie siehst du das?
Da erinnere ich mich an mein Bewerbungsgespräch in Hamburg, um Pilotin zu werden. Und am Ende hat man mir wohl, als sie mir sagten, dass ich die Ausbildung anfangen darf, angesehen, angemerkt, mit welcher Freude mich das erfüllt hat. Und irgendeiner der Assessoren sagte dann auch, so von wegen, aber auch erstmal all das schaffen, so ungefähr.
Was glaubst du, hat er da damit gemeint, wenn er sagt, so jetzt aber Vorsicht oder nicht abheben?
Ja, ich denke, er konnte mir das einfach ansehen, welche Freude durch meinen ganzen Körper ging. Und ich glaube, das ist bei mir so eine intrinsische Motivation, die mir aber auch hilft, stark zu sein und meinen Weg zu gehen. Also ich glaube, ich werde das auch nicht abstellen, aber ich könnte mir vorstellen, das war der Grund.
Und könntest du dir auch vorstellen, dass er das auch einem Mann so gesagt hätte? Also ging es um was Berufliches? Oder auch, zweiter Teil der Frage, fällt das auch nochmal auf einen anderen Resonanzboden bei Frauen, wenn man denen dann so sagt, aber Achtung, Höhenflug, irgendwie jetzt mal nicht abheben, Fräulein?
Ja, das kann ich der absolute Mutmaßung zu sagen, wie er das bei einem Mann macht. Vielleicht ist es in der Zeit damals, das war ja 1990, auch für ihn vielleicht ungewöhnlich gewesen, weil so viele von uns gab es noch nicht und so viele haben sie das noch nicht erleben dürfen. Ich weiß es nicht.
Und wenn man dein Buch liest, stellt man auch fest oder man kann dich dann so erkennen, dass du so eine unerschrockene junge Frau warst. Würdest du sagen, dass das auch so dein Erfolgsrezept ist und dass man das aber auch so auf andere Frauen, die du vielleicht auch begleitest, übertragen kann? Im Sinne von, es braucht so eine gewisse Unerschrockenheit. So, und ich fange da einfach mal an, ich hadere gar nicht so viel, ich mache mir gar nicht so viel Gedanken, wenn ich auf Bühnen stehe oder wie auch immer, sondern ich packe es einfach an und ich denke einfach nicht so viel drüber nach.
Ich habe natürlich in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder drüber nachgedacht, woher das kam. Ob es deshalb war, weil wir vier Mädels zu Hause waren. Ich war die Jüngste und musste einfach da schon lernen, mich durchzusetzen oder auch mal eine Stimme heben zu dürfen. Oder ich denke auch ganz sicher, unsere Eltern haben uns diese Unerschrockenheit mitgegeben. Sie haben immer gesagt, geht euren Weg, traut euch, versucht es. Und ja, die kleine Anekdote am Rande ist, unsere 21-jährige Tochter sagte das noch gestern zu mir, wie schön sie das wahrnimmt, auch im Austausch mit ihren Studienkollegen, dass diese Unerschrockenheit sich übertragen hat, auch auf unsere Kinder. Und the world is not enough.
Und da sieht man mal, wie wichtig das ist, was für Vorbilder man so um sich rum hat. Zweites Thema, was man ja liest in diesem Untertitel, Vorurteile. Welchen Vorurteilen bist du begegnet?
Ja, und ich denke auch das wieder, da fällt mir spontan eine Geschichte ein. Das war in der Flugschule in Phoenix, Arizona. Ein Vorurteil in der Form, dass meine zwei Teamkollegen damals, und ich sagte ja schon, fliegen konnte ich, sagten plötzlich zu mir, Cordula, wir wollen nicht mehr mit dir fliegen. Und ich war total erschrocken und dachte, Mensch, was habe ich falsch gemacht? Und dann sagten sie mir aber, ja, Cordula, uns nervt das total, wie der Fluglehrer mit dir umgeht im Vergleich zu uns, weil du eine Frau bist. Und da war ich richtig sauer und bin dann auch zu dem Fluglehrer gegangen und habe gesagt, hier, entweder stell das ab oder wir wollen einen anderen Fluglehrer, weil ich das einfach gemein fand und dachte so, Mensch, wir hatten alle dieselben grauen Overalls an und es ist doch völlig egal, mit welchen Körperformen man einem begegnet. Ja, ich konnte es nicht abstellen und deswegen auch habe ich dem ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet, Exoten vor. Und ich weiß noch, meine Co-Autorin sagte damals zu mir, ja, warum, Cordula, willst du dieses Kapitel haben? Und ich sagte, ja, weil es fühlt sich so an und wahrscheinlich wird es das, bis ich den Ruhestand gehe, den Wohlverdienten, dass ich einfach immer eine Exotin bleiben werde in dem, was ich tue und mich angefreundet habe, damit leben zu können.
Das wäre jetzt gerade auch meine Frage. Findest du es noch schwer? Kostet dich das mehr Kraft?
Naja, ich bin es einfach gewohnt. Und das merke ich schon daran, dass wirklich auf jedem Flug das thematisiert wird. Sogar innerhalb der Crew, dass ich in meiner Funktion dort als Frau sitze.
Aber würdest du sagen, dass sich was geändert hat? Ich hab dann so in der Vorbereitung gedacht, und auch mit diesem guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin, so, weil ich habe erst überlegt, ob ich damit so einsteige und habe überlegt, ist das für Menschen ungewöhnlich? Ja, es gibt wenige, aber wenn ich dieses guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin, ich war so, was denken die Menschen dann? Und dann habe ich bei mir so gedacht, naja, dass das super ist irgendwie. Und ja, es gibt wenige, aber ich würde nicht sowas denken wie, oh Gott, wir stürzen alle ab oder eine Frau am Steuer oder irgendwie sowas. Also hat sich da auch was geändert oder ist es schon immer noch so ein Exotinnen-Ding?
In der Tat hat sich was geändert. Früher war das so, ja. Also klar komme ich auch aus der Zeit, wo ich dann als Co-Pilotin noch recht saß und die Kommentare von den Kollegen oder von den Passagieren, die ins Cockpit geschaut haben, so, oh, da sitzt ja eine Frau, kann die das? Ja, wir kommen einfach alle aus der Zeit des siebten Sinns.
Ja, oh Gott, ja.
Genau noch. Und damals war das so. Und jetzt hat sich tatsächlich was geändert, aber im Positiven. Also immer noch, die Menschen, das bekomme ich auch gespiegelt, hören hin, sobald eine Frauenstimme aus dem Cockpit kommt. Und eigentlich eher umgekehrt, ich weiß noch, vor kurzem kam eine Passagierin nach vorne und sagte, boah, sie hat gehört, eine Frau fliegt, da hat sie sich besonders sicher gefühlt.
Wo wir wahrscheinlich sagen müssen, auch männliche Piloten sind gut ausgebildet.
Ich würde mich freuen, deswegen steht ja auch auf der Rückseite meines Buches, mir geht es um den Menschen. Aber ja. Naja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Aber das ist ganz schön, wie du es geschildert hast, weil ich würde auch sagen, früher war das noch eher so, oh Gott, kann die das? Und heute ist so, es ist immer noch selten, aber natürlich kann eine Frau das. Und da muss man mal sagen, dann ist ja wirklich was auch in den Köpfen passiert. Also das ist ja super. Stichwort Vorurteile. Aber klar, ich glaube, wir waren ja stehen geblieben bei diesem, ob sich das viel Kraft gekostet hat. Oder ob du so ein bisschen denkst, ach und die neue, ist ja auch manchmal so ein Gedanke, die neue Generation hat es jetzt so viel einfacher. Du hast den Weg geebnet.
Nein.
Nee, hat es nicht? Okay.
Ich habe vielleicht kleine Schritte getan dazu. Aber die neue Generation hat es nicht einfacher und es fällt mir auch immer schwer zu generalisieren. Also ich glaube einfach, ja, ich hatte jetzt gerade einen sehr schönen Flug auf dem Weg hier nach Island und dort war eine, ich saß, weil das Flugzeug voll war, hinten auf dem Notsitz und habe mich mit einer älteren Kollegin aus der Kabine unterhalten, sagt sie, ach Gott, du musst vorne mit der 19-jährigen Kollegin sprechen. Die ist eine ganz tolle und bei der könnte ich mir das richtig gut vorstellen, dass die Pilotin wird. Und dann kam sie auch zu mir und sie war auch eine ganz tolle Erscheinung und wir haben uns sehr nett unterhalten und ich habe ihr dann hinterher das Buch geschenkt. Sie hat sich sehr gefreut und überlegt, sich diesen Weg zu gehen und ja, sie hatte was, wo wir beide drin gesehen haben, das könnte gut passen und deswegen, ich mag das gar nicht pauschalisieren. Ja, einfach machen, Mut haben, sich trauen, Wege zu gehen, die man gehen möchte, jetzt unabhängig von meinem Beruf.
Mhm. Drittes Thema in dem Untertitel, das Leben als Pilotin. Wie ist das Leben als Pilotin? Interessanterweise hat man, glaube ich, eher im Kopf der Pilot. Also irgendwie der Pilot in seiner Uniform und die Flugbegleiterin, die ihn begleiten, wie er schreitet zum Flugzeug. Und da sieht man auch mal wieder die Macht der Bilder, ne? Je nachdem, was ich auch für Filme und wo überall irgendwie, wo ich das sehe. Wie ist das Leben als Pilotin?
Ja, und ein Wort, da habe ich besonders Wert drauf gelegt, mein Leben als Pilot.
Ah. Wie ist dein
auch
Leben?
Deshalb, weil wieder, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und ich kann nur daraus sprechen, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Und das wollte ich schildern. Auch wieder eine nette Geschichte dazu. Eigentlich, der Titel kam vom Verlag und ich dachte so, Mensch, so ein langer Titel und wollte das wirklich alles. Höhenflüge, Vorurteile wollten sie natürlich drin haben und die gab es ja auch. Und ich wollte unbedingt die Ergänzung des Mein Leben als Pilotin, um auch deutlich zu machen, ich pauschalisiere nicht, ich generalisiere nicht, ich spreche wirklich nur über meine Erfahrung. Und weil du so schön sagtest, die Macht der Bilder, das sehe ich genauso, also die Macht der Bilder und der Sprache. Klar bin ich groß geworden mit, wie sieht ein Lufthansa oder ein Kapitän aus, der hat eine Uniform mit sonoriger Stimme, weiße Haare, mit Kapitänsmütze, läuft durch die Reihen. Das war das eine Bild. Und das Bild von mir in dieser Funktion hatte ich natürlich noch lange nicht. Und das zweite war auch das Leben, wie das da mal sein wird, konnte ich mir damals natürlich an der Flugschule auch noch nicht vorstellen. Und das war schön aufgebaut. Man fing wirklich mit kleinen Flugzeugen an, wuchs heran zu größeren Flugzeugen und immer größeren. Aber wie es da mal ist, und ich habe vor kurzem noch ein Interview von mir in der Hand gehabt von Flugschulzeiten, wo ich sagte, also mit der Familie lässt sich das nicht vereinbaren, Pilotin zu sein. Und ja, eines anderen belehrt, habe ich inzwischen oder haben wir zwei Töchter und haben eine Familie und es lässt sich sehr gut vereinbaren, aber auch wie der Alltag ist, die monatlichen Dienstpläne, wie arrangiert man sich, all das, da hatte ich noch überhaupt keine Idee zu und darüber schreibe ich.
Mhm. Bild von dir, da kommen wir gleich, weil ich das genau diese spannende Frage finde, wenn man nämlich keinen Bild von sich als Führungskraft, als Kapitänin hat, wie fülle ich das aus? Ich würde gerne noch mal kurz auf das Vereinbarkeitsthema, weil ich glaube, dass in Deutschland, wir haben super viele gut ausgebildete Frauen und die machen auch Karriere und dann gibt es dieses und dann bekommen sie Kinder. Und das ist genau richtig so, weil wir brauchen viele Kinder. Und dann ist aber so, wie mache ich das? Und wie mache ich auch weiter? Und ich habe bei dir gedacht, explizit auch für alle die, die viel auf Dienstreisen sind, weil das ist ja dann oft auch so dieses, dann mache ich aber nur noch irgendwas so im Büro irgendwie. Und ich meine, bei dir geht ja nun mal gar nichts im Büro. Du musst ja immer weg sein. Kannst du eher auch so ein Haltungsthema, wie hast du das angesehen? War das klar, dass du das immer weitermachst? Wie viel hätte man pausieren können? Kann man überhaupt so lange? Weil dann verlernt man das vielleicht auch, wenn du da vielleicht kurz nochmal drauf eingehst.
Naja, wir haben ein hohes Gut in Deutschland und ich weiß von anderen Kolleginnen aus anderen Ländern, die fliegen tatsächlich also nicht nur, bis sie mit ihrem Kind im Bauch nicht mehr hinter Steuer passen. Das gibt es auch. Und man wenig Anspruch auf Elternzeit hat. Also das hohe Gut in Deutschland, die Möglichkeit zu haben, sobald eine Frau weiß, dass sie schwanger ist, kann sie aus dem fliegerischen Dienst entlassen werden, in Anführungszeichen, und hat dann die Möglichkeit, bis zur Geburt des Kindes nicht im Cockpit zu arbeiten. Und danach haben wir den ganz normalen gesetzlichen Anspruch von 3 Jahren. Und es gibt auch Kolleginnen, die das machen. Bei mir waren es jeweils 11 Monate. Aus verschiedenen Gründen, dass es sich ergeben hat, weil ich dann eine Förderung erhielt oder ein anderes Muster fliegen konnte. Und deshalb habe ich das wahrgenommen und konnte es aber auch nur wahrnehmen, weil mein Mann mitgespielt hat, der dann Elternzeit gemacht hat, als ehemaliger SEKler, damals auch ein Unikum. Und die Schwiegereltern bei uns auf dem Hof leben. Und das war ein ganz großes Gut und so konnten wir das realisieren.
Und kannst du dich noch erinnern, was das mit dir gemacht hat? Also dieses, ich glaube, man vergisst das wahrscheinlich auch, wenn man älter ist, aber diesen Abschiedsschmerz oder gibt's da was, wo du anderen Frauen Tipp geben kannst, wie es weitergeht? Je mehr Entfernung, desto besser. Einfach losfahren.
Ich hatte jetzt gerade, ich kam aus Bangkok letzte Woche und mein Co-Pilot, den ich dort dabei hatte, der hatte zwei kleinere Kinder, 3 und 5 und berichtete, wie er die ständigen Telefonate mit seiner Partnerin hatte und die zu Hause versuchte, das alles zu wuppen. Und die Gespräche waren nicht immer angenehm, auch für ihn. Mhm. Er atmete durch, einfach in Ruhe Abendessen zu können. Also da gibt's überhaupt kein Vertun. Der Trennungsschmerz war da bis zum Schluss natürlich. Mhm. Und den einzigen Tipp, den ich geben kann, also das darf alles sein, wir sind Menschen. Und das ist ja auch ein Teil meiner Mission, mhm. über das zu sprechen. Auch ein Pilot, auch eine Pilotin, das sind alles Menschen, die Gefühle, die Bedenken, die Nöte haben. Das darf sein und man kann darüber sprechen. Und da den Tipp, einfach das auch mit der Familie zu thematisieren. Ich habe das immer wieder zu meinem Mann gesagt und habe gesagt, es muss hier zu Hause funktionieren, weil mein Kopf muss frei sein, damit ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und weil ich Mensch bin, wenn ich viele Sorgen mitnehme, wir sagen immer so den persönlichen Rucksack, den man auf dem Rücken trägt, ja, wenn der vollgeladen ist, dann, und das ist ja auch was wir in unseren Schulungen, in unserem Crew-Resource-Management mit Kollegen aus Cockpit und Kabine übrigens, ja, die Kabinenkollegen haben dieselben Nöte, thematisieren und sagen, ja, das darf sein, sprecht darüber, reden macht stärker, sagt es, seid transparent. Und wenn wir ins Cockpit-Briefing gehen mit unseren Kollegen, ist das etwas, wovon wir fest von ausgehen und was wir erwarten, dass unsere Kollegen auch solche Sachen sagen und benennen. Hier, ich habe schlecht geschlafen. Hier, ich habe gerade zu Hause viel Baustellen. Pass gut auf mich auf. Ich tue mein Bestes und wir reden drüber. Und das muss sein.
Da rutschen wir ja direkt auch in deine Aufgaben als Führungskraft und auch als Trainerin. Ich würde gerne bei der Rolle als Führungskraft da mal quasi eincruisen. Wann bist du eine Führungskraft? Also man macht die Pilotenausbildung, dann, wenn man Kapitän ist. Und wer ist eigentlich dein Team?
In der Tat wird man Führungskraft in dem Moment, wo man das erste Mal als Pilot an Bord arbeitet, als Pilotin. Und das fängt an als Co-Pilotin, weil man ist die Stellvertreterin des Kapitäns.
Okay.
Und das war natürlich auch ein steinerner Weg. Also ich werde gern gefragt, ja, ab wann musstest du dich nicht mehr beweisen? Und ich würde schon den Schritt zur Kapitänin nennen. Sobald man den 4. Streifen hat, gehen alle davon aus, naja, die hat das Kapitänspatent erworben. Da ist sie durch eine harte Schule gegangen. Dann wird sie es wohl können. Ja, so könnte man sagen. Und als Co-Pilotin diesen Schritt gehen zu können oder diese Anerkennung zu erhalten, war deutlich schwieriger. Und das hing natürlich sehr davon ab, wie der Kapitän sein Team vorstellte, wie er auch den Co-Piloten integriert hat. Es gibt so alte Anekdoten aus Zeiten, die ich zum Glück nicht mehr kenne, wo dann der Kapitän zum Co-Piloten sagte, ja, wo du jetzt gerade sitzt, da lag früher meine Kapitänsmütze, ja. Hieß also, setz dich neben mich und sei still und arbeite zu. Ja, in der Zeit sind wir schon lange nicht mehr. Und das Gute ist, weil du mich bestimmt fragst, wie ich auch dahin gekommen bin, ich war 11 Jahre und das ist kurz, heutzutage dauert es bei uns in der Firma 17, 18 Jahre oder länger, 11 Jahre lang Co-Pilotin und da erlebt man natürlich unendlich viel verschiedene Kollegen, die ihren Führungsstil zeigten. Ja, und dann guckt man sich immer mehr ab. Ja, so will ich, ja, so bestimmt nicht. Und je älter man wurde, je mehr assertive, also je mehr hat man auch gesagt, was man von den jeweiligen Führungsstilen hielt. Das hat aber eine Zeit gedauert.
Jetzt waren das ja wahrscheinlich fast immer Männer, ne? Da gab's, du bist ja die Erste.
Ne? Fragte mich gestern meine Tochter auch, wann bist du das erste Mal mit einer Frau geflogen? Sag ich, ich würde behaupten, erst als ich Kapitänin war. Ja.
Das heißt, wenn wir darüber reden, was habe ich für ein Bild von mir? Und du hast ja gerade gesagt, du hast verschiedene Führungsstile gesehen. Das waren ja dann immer Männer. Und wenn wir auch über Sprache reden, ich bin ja mit diesem Podcast auch immer so ein bisschen auf der Suche nach, gibt es eine andere Sprache? Es gibt manchmal so Unterschied zwischen, du verwendest eine weichere Formulierung, kürzere Sätze, die Männer eher, so Sachen. Das heißt, man hat ja immer nur dieses männliche Vorbild und sucht ja irgendwie sich. Und ich finde gerade, und da kommen wir auch so Themen, die dir wichtig sind, Empathie, Zugewandtheit und solche Dinge. Ich glaube, es gibt bestimmt einige Frauen, die jetzt zuhören, die dann immer denken, das ist dann eben keine Stärke, weil so bin ich ja geboren, ist ja weiblich konnotiert und damit ja eher weich und nicht so entscheidungsstark. Wie hast du dich mit solchen Themen beschäftigt, was da jetzt richtig ist? Und ich habe ja vorhin auch so diese Eingangsfrage aus, geht das zusammen, entscheidungsstark und Zugewandtheit und solche Dinge?
Also erstmal die Beantwortung der Frage. Ja, es geht absolut zusammen. Also der Meinung bin ich. Und ich hatte ja noch ein Glück. Ich habe so Ende der 90er habe ich angefangen, dann auch unsere Crews zu schulen im Crew Resource Management. Und da habe ich natürlich noch mal so viel mehr verschiedene Menschen in Bezug zu diesen Themen erleben dürfen. Einmal meine Co-Moderatoren, Moderatorinnen, da war es dann schon beides, welche Art von Moderation sie gewählt haben. Inzwischen sind wir mehr noch zu Facilitator geworden, Mentoren geworden und habe da natürlich viel drüber reflektieren und sprechen dürfen, weil wir uns gerade auch als Trainer immer sehr untereinander auch Rückmeldungen gegeben haben. Das hat mir sehr viel geholfen und ich habe gemerkt, wie du gerade sagtest, ich bin auch ein Mensch, der gerne kurze Sätze wählt, außer hier in diesem Podcast, merke ich gerade, kurze Sätze wählt und klar und deutlich spricht, klar in der Sache, weich zu Menschen und es bestärkt mich immer mehr, es bestärkt mich wirklich immer mehr, ich werde viel von Frauen, Organisationen, Ärztinnen angesprochen, die mich fragen zu kommen, um eine Keynote zu halten, um ihnen mitzugeben, wie können wir, ohne eben klar in der Sache gleich zickig zu sein oder weich zum Menschen gleich, naja, ist halt eine Frau zu sein. Und ich finde, das geht so gut einher. Ein bisschen dieses Killing with Kindness, ganz bewusst.
Und wie bewahrt man sich dann aber diese Stärke? Also du hast jetzt gesagt, es geht zusammen. Und ich würde trotzdem sagen, also du nennst es ja klar in der Sache. Und ich habe überlegt, ach, vielleicht ist es ja genau das, dass ich genau weiß, was ich will. Und wir hatten vorhin davon, dass du sehr unerschrocken bist und das auch ausstrahle. Und du berätst ja auch in anderen Branchen, Also wenn du sagst zum Beispiel viel in der Medizin, wo es glaube ich auch um so klare Anweisungen, ne, bei großen OPs oder so, wo man sich irgendwie vorstellen kann, ah ja, da geht's halt um so, ne, Tupfer, irgendwie was weiß ich, was man da für Geräte dann sagt. Also wie, und ich glaube wiederum, das gibt so Frauen, die dann manchmal mit, ah, vielleicht und hätte und sowas. Wie schafft man das, so klar an der Sache zu sein, dieses dann vielleicht ja männliche auch?
Ja, es ist wirklich interessant. Ich habe vor kurzem auch einen Podcast gehört, wo es darum ging, ja, warum ist es denn eigentlich männlich konnotiert? Und es hilft natürlich sehr, weil das haben wir ja noch ein wenig außen vor gelassen. Ja, das eine ist natürlich, wenn ich sage, ich kann fliegen, heißt aber auch, ich bin in meinem Fachgebiet gut. Und das funktioniert nicht nur durch Handwerk, sondern das funktioniert natürlich auch durch Wissen über die Sache. Ich arbeite ja zusammen mit einem Professor in Südwestfalen und dort, Professor Ralf Landwehr, und dort, er sagt immer, es muss alles evidenzbasiert sein. Und da hat er vollkommen recht. Also einfach nur in den Äther zu sprechen, ohne sich wirklich auszukennen in dem Thema, in dem er unterwegs ist, das unterstütze ich auch nicht, sondern ich unterstütze, dass man sich auskennt in dem Thema, in dem man arbeitet. Jetzt habe ich, und du erwähntest gerade die Medizin, dennoch, ich behaupte auch in der Wirtschaft, auch dort in den Organisationsgremien, in irgendwelchen Matrix-Organisationen, dort gibt es klare Rollen, Fragezeichen. Mhm. Sehr oft in der Beratung erfährt man auch, ja, das ist gar nicht so klar definiert, wer was macht. Und je klarer man dort in der Definition ist, und das hilft uns natürlich in der Luftfahrt sehr und auch in der Medizin, durch diese klaren Rollenverständnisse kann ich meine Kollegen auch einfach ansprechen, wenn sie etwas nicht ihrer Rolle gemäß tun, warum sie das nicht tun und trotzdem weich zum Menschen sein.
Das finde ich gut mit diesen klaren Rollen, weil ich glaube, daran scheitert es auch immer. Wie finde ich nichtsdestotrotz meine Rolle in einer Welt, in der die Vorbilder eben andere sind als Kapitänin oder Chefärztin zu sein? Wie, vielleicht kannst du es an deinem Beispiel festmachen, aber vielleicht wechselst du jetzt auch schon in deine Beraterinnenrolle. Was ist das? Was empfiehlst du den Frauen, dass sie dieses, was empfiehlst du den Frauen, dass sie als kompetente, entscheidungskräftige, erfolgreiche Managerin rüberkommen?
Ja, das nächste, auch wieder ganz kurz gesagt, start with I. Jeder muss sich selbst klar sein, was sie möchte, wo sie hin möchte, welche Rolle sie innehaben möchte. Und dann geht es natürlich rein in die Reflexion. Und es geht nicht nur in die Selbstreflexion, sondern natürlich auch in das Gegenüber. Und dann muss jede Person erstmal sehen, was kommt da zurück. Und man muss sich das Gesamtsetting anschauen. Also wenn man selber diese Motivation nicht hat, wenn man selber in einem Job ist, in dem man sich nicht wohlfühlt, dann ist es wirklich schwierig, eine gute Führungspersönlichkeit darzustellen, weil irgendwann fällt es einem auf die Füße. Die Menschen spüren das.
Du hast auch gesagt, dass die Menschen über dich immer sagen, dass du so ein anderes Briefing machst. Also, dass deine Briefings, vielleicht kannst du ja auch nochmal, du hast nämlich auch noch nicht gesagt, wer zu deinem ganzen Team gehört. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal sagen und erzählen, wie du das machst. Was ist so anders und was machst du da?
Ja, die Besonderheit in unserem Job, wir haben ungefähr 5000 Cockpit-Kollegen und 25.000, 30.000 Kabinenkollegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine Crew treffe, ist es ein neues Team. Beim Airbus 380 sind das bis zu 23 Crewmember und ich habe ganze 5 Minuten Zeit, dieses Team zu formen. Und wir hatten es ja vorhin schon davon, dass natürlich auch diese Kollegen und Kolleginnen so verschiedene Führungskräfte erlebt haben. Nun ja, und mein Ziel ist es, dieses Team so schnell hinter mich zu bringen, dass sie wirklich sagen, und mit der gehen wir bis ans Ende der Welt. Wie mache ich das? Ich gehe rein ins Briefing und sage ihnen, ich bin heute hier, um für uns als Team alles zu unterschreiben, was wir tun, weil ich fest davon ausgehe, dass jeder von euch bestmöglich seine Rolle ausübt. Das heißt, ich gebe ihnen Vorschusslorbeeren, ich schenke ihnen Vertrauen, ohne sie zu kennen. Ich gehe auf sie als Person ein. Das mache ich auch beim Simulator-Briefing übrigens. Und da ist man ja nochmal in einer anderen Führungsrolle als Trainer, weil da kommen wir einfach aus der Zeit, wo geprüft wurde, wo gecheckt wurde. Und wir verändern unsere Sprache. So Dinge, wir nennen uns nicht mehr Checker im Umgangssprachlichen, also Checkkapitäne, sondern wir sagen, wir sind Ausbilder, more training, less checking. Und da sage ich auch, ich bin heute hier, ich bin euer Dienstleister als Trainer und sage euch, wo ihr gut seid, kompetenzbasiert. Auch das ist eine Besonderheit. Wir schulen sehr nach Kompetenzen, wo die interpersonellen Kompetenzen übrigens im Vergleich zu technisch und prozedural Überhand genommen haben, weil man einfach auch festgestellt hat, ein Flugzeug fliegt, weil der Mensch es fliegt.
Mhm. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Bist du jemals enttäuscht worden, dass du Menschen so viel Vorschusslorbeeren gibst und sagst, ich vertraue euch, ihr macht das alles richtig?
Bestimmt. jetzt nicht mal so extrem, dass ich jetzt sage, oh, und die Situation weiß ich noch genau. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo die Kollegen ihre Rolle nicht ausüben. Ja, aber dann habe ich durch dieses erste Intro, habe ich so einfach die Möglichkeit zu sagen, Mensch, weißt du noch, ich habe mich auf dich verlassen. Was ist da passiert? Warum hast du das nicht gemacht? Ja.
Und da du ja auch Ausbilderin und Trainerin bist, merkst du dann auch einen Unterschied schon bei den männlichen Kollegen? Also dass denen, wenn wir mal über eine andere Art zu sprechen, eine andere Art zu briefen, dass das bei denen jetzt auch ankommt und die ja dann auch andere Vorbilder haben?
Absolut. Wir haben wirklich sehr, sehr, ich habe so viele tolle Kollegen, die das vielleicht beim Kabinenbriefing, weiß ich nicht, wie sie das machen, das erlebe ich sehr selten. Manchmal erlebe ich es und dann finde ich es sehr schön zu sehen, welche anderen Formen man noch annehmen kann und pick mir da auch immer wieder was raus. Also wirklich jede Begegnung zählt für mich. Ich kann, mein ganzes Leben wird ein Lernprozess sein. Doch, absolut. Und beim Trainer-Dasein noch viel mehr, da bin ich ja auch in der, werde ja genauso geprüft und trainiert wie alle anderen auch und erlebe da auch ganz tolle Beispiele. Ja, also wir schulen unsere, ich trainiere ja auch unsere neuen Trainer, das heißt in Pädagogik, wo wir dieses positive Verstärken wirklich schon über ein Jahrzehnt propagieren und das trägt Früchte.
Macht ja die Welt am Ende auch besser.
Ja.
Und apropos Welt, du siehst ja wahrscheinlich auch Kollegen aus anderen Ländern, anderen Airlines. Gibt es da welche, wo du sagst, oh, die machen das schon richtig gut oder von denen kann man lernen und andererseits natürlich dann auch noch so ganz andere Stile, die man vielleicht auch gar nicht so nebeneinander bewerten kann?
Ja, das ist spannend. Ich habe mit einer isländischen Kollegin und einer spanischen Kollegin jetzt ein Treffen ins Leben gerufen, wo wir versuchen, weibliche Ausbildungskapitänen oder Piloten zusammenzubringen aus der ganzen Welt. Und dadurch treffe ich jetzt immer mehr aus verschiedenen Regionen der Welt. Und was mir schon auffällt, dass sie natürlich in ihrer Arbeit geprägt sind durch das soziale Umfeld. Und wenn sie aus einem Land kommen, wo auch Frauen anders integriert waren oder auch nicht integriert waren, dann merkt man das natürlich an der Art und Weise, wie sie führen.
Gibt es eigentlich so Länder, die so Vorreiter sind, also wo es richtig viele Pilotinnen gibt?
Oder wer? Tatsächlich. Die größte Anzahl von Pilotinnen gibt es meines Wissens nach, letzter Stand, in Indien.
Ach, witzig, ja? Denkt man aber auch gar nicht so sehr, ne?
Vielleicht, weil sie einfach so viele Piloten brauchen.
Ja, genau.
Ausweiten mussten.
Was ist ein erfolgreicher Führungsstil? Würdest du sagen, dafür gibt es autoritär, kooperativ, dafür gibt es einen Namen oder ist das dann auch wieder was sehr Individuelles?
Was sehr Individuelles. Es muss authentisch sein, auf alle Fälle auch. Ja, also einen Führungsstil einfach anzunehmen, um zu sagen, damit komme ich gut zurecht. Ja, die Person muss zum Führungsstil passen. Und natürlich ist der Führungsstil auch immer wechselnd. Ja, wenn ich in einer zeitkritischen Situation bin bei mir, dann kann ich auch sehr direktiv sein. Wenn ich aber Zeit habe, dann bin ich sehr kollaborativ. Deshalb, ich halte mich an meiner Domäne fest, klar in der Sache war ich zu Menschen und mit diesem Führungsstil komme ich sehr gut zurecht. Transparenz, Offenheit auf Augenhöhe, respektvoller Umgang, es ist völlig egal. Ich kann mich erinnern an eine Situation früher, ein Kollege von mir, ein Kapitän, der dann mit dem Rampagenten anders gesprochen hat als mit der Kabinenkollegin, als mit dem Cockpit-Kollegen. Das sollte keinen Unterschied machen.
Aber das ist ein spannendes Thema. Wie geht man damit um, auf dieser nahbaren Ebene zu bleiben, obwohl du ja die Kapitänin bist? Also ich glaube auch manchmal, dass die Menschen dir ja dann schon anders begegnen. Das ist wahrscheinlich wie bei einer Chefärztin. Ne? Aber das, ja, obwohl, dann, ich glaube, dieses Frau-Ding spielt da dann doch noch mal immer so rein. So.
Also so Streifen, die im Vorfeld, weißt du, was du das meinst.
Ja, aber also hast du an dir aber trotzdem irgendwie eine Veränderung gemerkt? Oder korrigierst du dich dann auch immer ganz doll selber und sagst, nee, Cordula, wir sind ein Team. Wir sind alle auf einer Ebene, aber natürlich seid ihr es hier nicht, weil am Ende entscheidest du.
Naja, da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, das ein wenig zu steuern. Also jetzt gehen wir in Richtung charismatische Führungstaktik. Mhm. Mit Uniform ist es in der Tat, finde ich, fast leichter. Ohne Uniform genieße ich eigentlich noch mehr, weil dann mehr zurückkommt. Und mit Uniform ist es eigentlich eher das Thema oder Titel, den man hat. Und das kennen ja nun Führungskräfte aus Unternehmen genauso, ob sie der CEO sind oder Aufsichtsrat oder was auch immer. Dort die Barriere zu brechen und diese Offenheit, die muss man einfach aktiv einfordern und sich das bewusst zu machen, wie schafft man es. Und ich denke einfach, es sind Dinge von, wenn ich an der Treppe vorbeilaufe und ein Mitarbeiter fällt was runter, hebe ich es auf oder laufe ich vorbei und sage, das ist sein Ding. Also es sind Kleinigkeiten, an denen man merkt, wie bringe ich mich ein und gibt es für mich kein Vertun. Also es sind für mich alles Menschen.
Das ist aber nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt in der Wirtschaft auch viele Führungskräfte, es ist einfach ein wichtiges Thema, dass sie wissen, was im Unternehmen passiert. Und man kennt das ja dann in Unternehmen, großen Unternehmen, dass bestimmte Informationen nicht ganz nach oben durchdringen. Warum auch immer. Wie schaffe ich es? Und du hast ja gesagt, das ist sehr wichtig, dass alle auch sagen, wie es ihnen geht und was los ist, dass man darauf reagieren kann. Wie schaffe ich es, diese Offenheit zu erreichen? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, ne, hebe ich auf, gehe ich respektvoll um, schaffe ich es, diese Nahbarkeit, dass man mich immer ansprechen kann? Jetzt sind vielleicht, gehen wir mal davon aus, ein paar haben halt andere Vorbilder gehabt und sind oft falsch abgebogen. Wie finde ich diesen Weg, dass ich als Ansprechpartnerin, als Ansprechpartner wahrgenommen werde?
Ja, wieder. Also mir fallen spontan zwei Sachen dazu ein. Das eine ist, okay, wenn man Führungskraft ist, hat man die Möglichkeit. Weil die meisten haben ja ein Zeitthema.
Ja, und ich glaube, sorry, wenn ich da reinhake, genau das ist ja auch sowas, ne? Du hast dann so eine Ausstrahlung aus, ich habe viel zu tun und viel zu entscheiden. Und ich glaube, allein deswegen sind Menschen manchmal, dass sie denken, ach nee, dann will ich sie damit nicht behelligen, ne?
Ja, eben deshalb nehme ich mir die Zeit, zeige ich, dass ich mir die Zeit nehme. Wenn man absolut freie Möglichkeiten hat, sind so Themen wie, hey, ich mache Shadowing, ich gehe wirklich mit anderen Bereichen mal mit, guck mir das an. Das ist natürlich dann ganz großes Kino, wenn die Möglichkeit dazu da ist. Ansonsten wieder denke ich, man muss es erstmal den Personen anmerken. Und wie du sagst, ja, du merkst den Personen an, sind sie gestresst, sind sie in Hektik, haben sie mega Druck oder sind sie präsent, ja? Und ich habe bei uns auch zwei Führungskräfte total gegensätzlich. Der eine, der schafft es trotz der Bürde oder trotz der Menge an Themen, ja, dann auch ein gutes Team unter sich zu formen. Aber auch das Vertrauen zu haben. Und da sind wir wieder bei dem Vertrauen, das Vertrauen schenken. Kann ich überhaupt loslassen oder muss ich ständig kontrollieren? Habe ich Misstrauen oder habe ich Vertrauen? Für mich ein ganz großes Man muss Vertrauen haben. Und alles andere sieht man den Menschen im Gesicht an.
Hast du das alles, wurde dir das trainiert? Hast du so viel Ausbildung gehabt? Hast du einfach reflektiert? Wie hast du dir das alles erworben?
Ja, ich denke, wahrscheinlich bin ich da auch ein Exot. Ich habe in diesem Bereich nicht studiert. Ich habe viele Trainings erhalten, weil ich ja selber Trainer bin, also sowohl eben für Simulatoren, aber auch eben für Seminare im Human Factors Bereich, so heißt es bei uns. Dann die Zusammenarbeit mit dem Professor hat mich natürlich auch weitergebildet. Bin immer mehr in Bereiche reingerutscht und werde immer klarer in dem, wo ich sehe, so funktioniert's und so kann es gehen. Evidenzbasiert, aber natürlich auch und nicht einfach in den Äther gesprochen.
Evidenzbasiert, aber nichtsdestotrotz habe ich bei dir den Eindruck, das ist schon, also so wie du sagst, mein Leben, ist es auch ganz explizit mein Stil. Also ich weiß nicht, wie du mit auch so mit Büchern und solchen Themen, es gibt ja viele Führungsbücher auch zu den Themen, wie du damit umgehst, ob du dann so liest und denkst, ach, ganz nicht schlecht, aber ich mach's trotzdem so, wie ich es mache.
Ja, absolut. Also ja, nein, ich lese die Bücher nicht und streiche mir das an und sage, das mache ich jetzt mal. Das ist tatsächlich jetzt der Punkt, an dem ich bin. Ich werde jetzt 56, ich habe einfach über 35 Jahre Erfahrung sammeln dürfen, gepaart mit eben zusätzlich noch weiteren Schulungen und Ausbildungen, die mich zu dem machen, was ich bin. Und das ist wahrscheinlich die Einzigartigkeit, mein USP sozusagen. Einmal die Erfahrung aus dem Kontext als Kapitänin, aber auch als Trainerin, als Führungskraft mitzubringen und darüber hinaus viele andere Bereiche kennengelernt zu haben und dieses Wissen zu vermitteln.
Biegen wir mal ein noch auf das große Thema, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne, mehr Frauen auf allen beruflichen Bühnen und dafür engagierst du dich ja auch sehr. Du hast ja schon gesagt, dass du Beratungen gibst, dass du auch unter anderem bei FIDA bist, Frauen in der Aufsichtsräte. Mhm. Kannst du mal erzählen, was beschäftigt dich diesbezüglich oder was ist, du hast gerade gesagt, du bist 56, was ist hier noch dein Auftrag auf dieser Welt?
Ja, also mein Auftrag auf dieser Welt ist wirklich in der Tat. Ich denke auch, Dinge verändern sich nur, wenn man darüber spricht, wenn man nach außen tritt, wenn man und so lustig das ist, ja. Ich sage ja auch mal, wenn Mann, ja, aus der Zeit kommen wir einfach. Ne? Also ich will jetzt auch nicht, wenn Frau sagen, es tickelt so ein bisschen in mir. Also ich möchte Mut machen, ich möchte der Jugend Mut machen, ich möchte jungen Menschen Mut machen, wirklich ihren Weg zu gehen und sich zu trauen, egal was da kommt, weil es ist ja im Moment durchaus, wenn man weltpolitisch mal hinschaut, ich war jetzt mit der Agnes Strack-Zimmermann gemeinsam in einem Vortrag und wir haben beide über geopolitische Veränderungen oder Auswirkungen auf jeweils unsere Bereiche gesprochen. Das ist ja gruselig, was da gerade in der Welt passiert. Und trotzdem zu sagen, hey, das Leben ist lebenswert, einen Weg zu gehen, was zu verändern, in seiner Bubble zu wirken, es lohnt sich. Das ist eine Message, die ich gerne weitergebe. Und ich freue mich, wenn wir einfach, wenn solche Dinge wie der Fluglehrer in Phoenix nicht mehr passieren, weil auch er es schafft, sich darauf zu konzentrieren, den Mensch zu sehen, der ein Flugzeug fliegt und nicht welches Geschlecht, physischer Art oder ja, es gibt ja auch Gehirngeschlechter nach Studien. Da gucken sie weniger drauf, die Menschen. Dass sich dort was verändert. Das wäre so meine Hoffnung. Und das, denke ich, passiert, indem man nach außen tritt. Und ich bin bei FIDA, genau, hast du angesprochen. Und da gibt es ein Phänomen, das heißt ja, also die Organisation heißt Frauen in deutsche Aufsichtsräte. Und das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, in dem Bereich tätig zu werden, in Aufsichtsräten zu wirken, was Organisation und Führung angeht. Da habe ich Lust zu. Das in Zukunft mehr auszugestalten. Und ich bin dort bei FIDA mit einem ganz tollen Team von verschiedenen Frauen aus verschiedenen Bereichen in der Arbeitsgruppe, Aufsichtsräte. Wir geben den Mitgliedern weiter, wie man Aufsichtsrat wird, was für Erfahrungen da sind, sprechen mit Headhuntern, mit Aufsichtsrätinnen. Und machen aber auch Salonabende, Meetings, wo wir über Resilienz im Aufsichtsrat sprechen. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das ein gemischterer Haufen ist, weil auch ich ein großer Freund von Diversität bin. Vielfalt, wie wir es bei uns in der Firma nennen. Je mehr Vielfalt, je besser. Und das ist auch ein Tipp, den ich nicht nur Frauen, jeder Führungskraft mitgebe. Traut euch, tackelt euch, umgebt euch mit Menschen, die euch, die anders sind, die Fragen stellen, die vielleicht auch unangenehme Fragen stellen, aber nur so können wir weiterkommen.
Und mit deinem Einblick in die Unternehmen über FIDA, aber auch wenn du dann Beratung gibst, was würdest du sagen, sind derzeit noch die Missstände, die es zu überwinden gilt?
Ja, immer noch oftmals stark geprägte historische Hierarchien, sowohl bei Familienunternehmen wie auch bei großen Unternehmen. Sehr starke Silobildungen, immer noch Und was ich zuletzt gesagt habe, dass sich dann Führungskräfte oftmals mit denen umgeben, die ihnen zuarbeiten und keine Widerworte geben. Mhm. Sich dort zu trauen, nicht nur die Macht auszuüben, sondern auch gerade in Zeiten der Veränderung diesen Widerstand zuzulassen, weil nur das kann befruchten.
Mhm. Obwohl der Mensch ja immer so eine Harmonie strebt, ne?
Ja, ich also, auch.
Also ich verstehe den Punkt sehr gut, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass alle so den Wunsch haben, dass Ruhe ist. Ich würde gern schließen, du hast ja gesagt, es geht dir um den Menschen, gar nicht so sehr um Mann und Frau, und lass uns das, nachdem wir in Mann und Frau gedacht haben, auch quasi versöhnen am Ende. Was würdest du dir wünschen, welches Menschenbild vorherrscht und welche Art, ich nenne es jetzt mal, der menschlichen Führung, so als Abschlusswort nochmal. Was ist das, was man von Cordula Flaum lernen kann? Welche Haltung, welche Sichtweise, wenn es darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten?
Ja, lass es zu. Ein lieber Freund von mir, Schriftsteller Robert Schneider, hat gesagt, Cordula, wenn ich an dich denke, dann fällt mir dieser Satz ein. Ihr könnt euch mir zumuten. Das heißt, ich lasse zu, dass die Menschen Menschen sind, mit allen Stärken und Schwächen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in einer Welt leben, wo Mann, Frau, jeder, egal, mit Vielfalt sagen kann, was ihn bewegt.
Liebe Cordula, was ist das für ein schönes philosophisches Schlusswort? Und ich glaube, das zieht sich durch dein Buch. Ich glaube, das zieht sich auch durch deinen Charakter, dass du so reflektiert bist. Dankeschön, dass du neben all dem, was du beruflich machst, diese Reise auch antrittst, Frauen zu inspirieren, dafür zu sorgen, dass wir mehr Rock auf der Bühne haben. Dankeschön für dein Buch und dankeschön, dass du zu Gast im Podcast warst.
Vielen Dank, Daniela, für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr, die ihr zuhört, dass ihr auch begeistert wart. Wenn das so ist, dann empfehlt die Folge weiter, teilt die Folge aus den Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, dann abonniert den Podcast, gebt der Podcast-Folge heute eine gute Bewertung, schreibt Kommentare. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen von ihr lernen. Und wie immer sage ich zum Schluss, let's get loud, Ladies. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.